Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Die Zeithorizonte von WissenschaftlerInnen sind andere als die von DiplomatInnen.
Ein großes Thema ist ja für uns alle künstliche Intelligenz und das hat auch große Auswirkungen auf die Außenpolitik.
Ein höherer Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes hat mal vor Jahren dazu gesagt, man muss sich wechselseitig irritieren.
Und damit begrüße ich euch zu Staffel 2 des Podcasts sozusagen, denn in diesem Jahr beginnt die neue Förderphase der Exzellenzcluster. 98 Förderanträge gab es, 70 davon wurden ausgewählt und werden die nächsten 7 Jahre gefördert. Und wer sind diese 70 Exzellenzcluster? Manche sind neu hinzugekommen, andere gibt es schon und sie wurden um weitere 7 Jahre verlängert. Wie zum Beispiel das Cluster Scripts, Contestations of the Liberal Script, bei dem ich heute zum zweiten Mal virtuell zu Gast sein darf. In der ersten Folge vom Juni 2023 haben wir uns mit der Frage der Wissenschaftsfreiheit beschäftigt, also damit, was passiert, wenn Forschung angegriffen wird. Heute tauchen wir ein in die Politik, denn das Exzellenzcluster Scripts ist eine Kooperation mit dem Auswärtigen Amt eingegangen und das hat mich neugierig gemacht. Mein erster Gast ist Thomas Risse, pensionierter Professor für internationale Politik, und er erinnert uns nochmal kurz und knapp, wofür das Cluster eigentlich steht.
Also in einem Satz gesagt, das Exzellenzcluster befasst sich mit den diversen Konflikten, Anfechtungen und so weiter, die liberale Demokratien, liberale Ordnungen heute so entgegenkommen. Ja, Stichworte AfD, Trump, Putin, Xi Jinping und ich könnte immer so weitermachen.
Und wie und warum arbeiten das Exzellenzcluster Scripts und das Auswärtige Amt zusammen?
Wenn man sich mit den Anfechtungen der liberalen Demokratie beschäftigt, hat das ja auch eine internationale Komponente. Ja, also wie gesagt, Trump, nehmen wir mal Trump, der macht ja gerade nicht nur in den USA, ich sag mal, die demokratische Ordnung vielleicht nicht kaputt, aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Aber er leistet sich gerade einen Handelskonflikt mit allen möglichen anderen Staaten. Die USA sind ausgetreten aus allen möglichen internationalen Vereinbarungen. Das heißt, da sind jetzt riesige Anfechtungen an die regelgeleitete internationale Ordnung im Gange. Und in diesem Kontext zu überlegen, was denn die deutsche Außenpolitik beitragen kann, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft, ist eigentlich die Motivation von Scripts in dem Kontext.
Eine Kooperation zwischen Freier Universität Berlin und dem Auswärtigen Amt gab es schon seit 2012. Damals beschäftigte man sich mit der Frage, wie man fragile Staaten einigermaßen stabilisieren kann. Es ging da um Nachkriegsgesellschaften wie Afghanistan. Heute läuft diese Kooperation weiter. Momentan gibt es 3 Menschen, die an diesem Projekt beteiligt sind und direkt vor Ort im Auswärtigen Amt ihren Arbeitsplatz haben. Sie haben zum Beispiel Arbeitsgruppen eingerichtet, bei denen sich Forschung und Politik zu unterschiedlichen Themen treffen.
In anderen Fällen will das Auswärtige Amt einfach eine Expertise von uns. Und manchmal wollen sie einfach nur mal kurz telefonieren, ja, weil sie gerade ganz eine konkrete Frage haben. Ja, also wir sind, was die Formate angeht, nicht festgelegt. Was wir nicht machen, was sich auch nicht als besonders förderlich herausgestellt hat, ist sozusagen eine wissenschaftliche Studie zu schreiben und sie dann an der Tür des Auswärtigen Amtes abzugeben. Das führt zu gar nichts. Und wenn man froh ist, wird das irgendwo gelesen, aber in den meisten Fällen führt das zu nichts. Das heißt, selbst wenn wir Papiere schreiben, man muss mit den DiplomatInnen darüber auch ins Gespräch kommen.
Ist denn da ein Austausch auf Augenhöhe möglich oder ist es eher so, dass die Politik in dem Fall dann die Wissenschaft so als Stichwortgeber ein bisschen benutzt und das Wissen anzapft praktisch, aber dass nicht so ein Austausch auf gleicher Ebene ist?
Es geht nicht um Wissenstransfer, das hört sich so an, das ist ein Päckchen wissenschaftliches Wissen, das man dann sozusagen bei dem Praxispartner abgibt, sondern wir haben die Idee, dass das Ganze ein Wissensaustausch sein soll. DiplomatInnen haben ein ungeheures Wissen. Die haben ein sehr praktisches Wissen. Die wissen ungeheuer viel über ihr jeweiliges Land. Da braucht man ihnen überhaupt nichts zu erzählen. Und die Idee ist jetzt, diese beiden Typen von Wissen ins Gespräch zu kommen. Ein höherer Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes hat mal vor Jahren dazu gesagt, man muss sich wechselseitig irritieren. Ja, sonst kommt nichts zustande. Also Stichwortgeber Ja, das mögen die manchmal wollen, aber da sind wir uns auch zu schade für. Also ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Umgekehrt wollen die auch nicht von den WissenschaftlerInnen gelehrte Vorträge über 2 Stunden hören, so eine Vorlesung, sondern die wollen auch wirklich ins Gespräch kommen. Apropos davon, dass das gar nicht geht, weil DiplomatInnen unter einem ungeheuren Zeitdruck arbeiten. Und wenn man da mal eine Stunde hat, ist man schon glücklich.
In den vielen Folgen von Exzellent erklärt hat sich ein Problem immer wieder gezeigt. So toll die interdisziplinäre Arbeit ist, so schwierig ist es auch, sich zu verständigen. Denn jede Disziplin hat über die Jahrzehnte ihre eigene Sprache entwickelt, ihr eigenes Arbeiten. Und da braucht es dann sozusagen Übersetzungsarbeit und Geduld von allen Seiten, um gemeinsam zu arbeiten. Bei einer Zusammenarbeit zwischen Politik und Forschung stelle ich mir das noch komplizierter vor. Ist es auch.
Also zum Beispiel, ich lache mich immer kaputt in den Sitzungen. Die haben eine ungeheure Anzahl an Abkürzungen. Dann kommen die immer DGB, wups, also das ist, und ich denke immer, jetzt habe ich keine Ahnung, worüber die gerade reden. Und dann muss man sagen, können Sie mal kurz erläutern, was DGVN oder was weiß ich jetzt gerade ist. Also das heißt, auf beiden Seiten sind da Übersetzungsleistungen gefordert. Und das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und das mögen auch nicht alle. Und zwar auf beiden Seiten, das muss man auch sagen. Ja, also es gibt auch schon mal so eine Arroganz von WissenschaftlerInnen. Ja, wenn die mich nicht verstehen wollen, dann gehe ich halt woanders hin. Sorry, nein, wir haben da auch schon eine Bringschuld. Ja, also wir müssen schon in der Lage sein, einigermaßen gut ausgebildeten DiplomatInnen unsere Inhalte nahezubringen. Und umgekehrt erwarte ich von denen auch, dass sie uns nicht einfach da als Stichwortgeber benutzen, sondern dass sie wirklich Fragen stellen, die sie auch wirklich haben.
Aber das ist nicht die einzige Herausforderung.
Die Zeithorizonte von WissenschaftlerInnen sind andere als die von DiplomatInnen. Ja, ganz einfach. Ja, ich kann da nicht hingehen und sagen, also das ist eine interessante Frage mit Syrien. Soll das nun ein föderales System sein oder ein mehr zentralisiertes Regierungssystem? Und was soll die Bundesregierung da machen? Geben Sie mir 2 Jahre Forschung und dann komme ich mit den Antworten. Dann sagen die, vielen Dank für das Gespräch, aber wir brauchen die Antwort jetzt. Also das sind die Zeithorizonte.
Genau das Gleiche sagt übrigens auch mein zweiter Gesprächsgast. Er ist einer von diesen 3 Menschen, die für Scripps im Auswärtigen Amt sitzen. Sein Name ist Henrik von Hohmeier. Er ist Politikwissenschaftler und seit letztem Sommer Verbindungsreferent im Planungsstab des Auswärtigen Amtes, also in der politischen Leitung des Ministeriums. Henrik von Hohmeier hat vorher schon im Gesundheitsministerium gearbeitet und im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Also habe ich ihn auch gefragt, was die Hauptunterschiede von Politik und Forschung sind, von diesen komplett unterschiedlichen Welten.
Also ich glaube, das Einfachste ist mal zu sagen Geschwindigkeit. Also gerade im Auswärtigen Amt habe ich das Gefühl, in der Außenpolitik ist es halt alles sehr, sehr schnell. Es muss alles sehr schnell gehen. Die Welt dreht sich gerade ja auch unglaublich schnell. Es verändert sich ganz, ganz viel. Und in der Wissenschaft geht es halt einfach nicht so schnell. Und das ist auch, glaube ich, gut so.
Also sie sind permanent im Krisenmodus, deswegen ist für die Zeit eine extrem kostbare Ressource. Ja, auf der anderen Seite ist jedenfalls meine Erfahrung, schaffen wir allein dadurch, dass wir uns mal eine Stunde mit denen zusammensetzen und dass die auch mal darüber reflektieren können, was sie denn die ganze Zeit machen und wo es hingehen kann, schaffen wir für die selber einen Raum, in der sie selber überlegen können. Ja, also das höre ich jedenfalls immer wieder als Feedback.
Und Politikerinnen und Politiker und vielleicht auch mal Beamte hier, die wünschen ja mal gerne eindeutige Antworten. Also so ganz, so wie ist es denn? Und das ist halt einfach nicht, gerade die Wissenschaft besteht ja aus irgendwie auch aus ja, Unterschieden, aus Debatten, aus Gegenwidersprüchen und dann auch einfach so die Sprache, also sozusagen so die Eindeutigkeit. Man muss ja auch Politik verkaufen und man muss auch Außenpolitik verkaufen und man muss irgendwie die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und da braucht man auch ganz einfache Botschaften. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von den Menschen, die hier in dem Haus arbeiten, das runterzubrechen. Aber ich glaube, es sollte auch Aufgabe sein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie auch sozusagen ihre Erkenntnisse so darstellen und so ja irgendwie auch auf eine Art und Weise auch verkaufen, dass man das gut versteht. Und ja, ich glaube, das ist auch nicht immer ganz einfach. Ja.
Aber bringt es einen jetzt aus der wissenschaftlichen Warte nicht manchmal auch zur Verzweiflung, wenn man merkt, Politik funktioniert halt doch anders und da geht man nicht immer nur nach den Fakten, sondern da spielen so viele Sachen noch eine Rolle?
Absolut. Aber okay, ich bin Politologe. Ich kann das Ganze ja auch wissenschaftlich beobachten. Mir ist das sehr stark aufgefallen während der Covid-Diskussion. Da gibt es in der Wissenschaft die Vorstellung, wir haben jetzt eine Erkenntnis und die muss unmittelbar 1:1 in Politik umgesetzt werden. So funktioniert Politik überhaupt nicht. Klar, man will, dass das am Ende ein bisschen faktenbasiert und evidenzbasiert ist. Also sie sollen jetzt nicht irgendwas machen, was kompletter Blödsinn ist und was einfach nur falsch ist. Aber Politik hat eben ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Zielkonflikte und muss das permanent austarieren. Und wissenschaftlicher Input ist überhaupt nur ein Input unter vielen. Und das gilt auch für die Außenpolitik. In der Innenpolitik wissen wir das. Und selbst da regen wir uns als WissenschaftlerInnen öfters auf, dass die das jetzt gar nicht so faktenbasiert machen. Nee, können sie auch gar nicht, weil sie leider im Unterschied zu uns Wissenschaftler auch gewählt sind. Ja, die müssen ja auch gucken, was Bürgerinnen und Bürger wollen. Ja, sonst haben sie auch ihren Job verfehlt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es erstmal relativ lange braucht, bis man Vertrauen aufbaut von beiden Seiten, oder?
Absolut. Also klar, wir haben nicht Zugang zu wirklich geheimdienstlichen Informationen oder Informationen mit hoher Sicherheitsstufe. Das ist klar. Auf der anderen Seite sitzen sie dann in Sitzungen. Ich sage jetzt mal Gaza. Da geht es um die Sache. Da geht es auch darum, was die Bundesregierung gegenüber Israel machen muss, unter Umständen. Und wenn ich sozusagen das sofort raustwittere oder rausposaune, dann war das das letzte Gespräch dieser Art. Ja, also das geht nur über gegenseitiges Vertrauen, sonst funktioniert das nicht.
Wie sehen Sie denn Ihre Rolle?
Ja, ich würde mich als klassischen Übersetzer sehen, als Brücke. Ich glaube, beides funktioniert ganz gut als Metapher, weil ich kenne halt die Wissenschaft, ich kenne Skript schon sehr lange und die Politik kenne ich auch sehr gut. Und das heißt, ich sage, ich kenne beide Welten, die Wissenschaft und ich kenne die Politik und versuche irgendwie die beiden Welten zusammenzubringen in meiner Person. Das macht mir auch sehr viel Spaß, weil ich einfach eine Leidenschaft für beide Dinge habe, für Wissenschaft, also für wissenschaftliche Forschung, aber auch für Politik.
Aber wie sieht diese Zusammenarbeit in der Praxis aus?
Ich glaube, es gibt einfach, das muss man wissen, es gibt einen großen Hindernis immer und das ist eine Sicherheitsüberprüfung. Also sozusagen, es ist ja alles hier mehr oder weniger geheim, was man hier so macht. Also eine Sicherheitsüberprüfung, SÜ2, die ich habe, die dauert meistens bis zu einem halben Jahr. Also, und ich hatte die einfach aus meiner vorherigen Verwendung im Bundestag. Und das macht alle Sachen schon einfach einfacher. Das heißt, ich kriege einfach sehr, sehr viel mit, was halt sozusagen wirklich passiert. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen, was diese Stelle vielleicht besonders macht, weil ich glaube, dass das früher einfach, man selbst wenn man im Haus saß, selbst wenn man hier eine Stelle im Schreibtisch hatte, dann war man immer noch so ein bisschen außen vor.
Vielleicht müssen wir kurz erklären, was dieser Planungsstab ist. Den Planungsstab gibt es seit den frühen 1960er Jahren. Damals wurde er als Ergänzung zum tagespolitischen Geschäft eingerichtet. Man wollte so bestimmte Themen auch systematisch und langfristig angehen und dann dementsprechend beraten können. Viele der ehemaligen Leiter des Planungsstabs sind wichtige Persönlichkeiten der Außenpolitik geworden. Beispielsweise Wolfgang Ischinger, der später lange Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz war. Kurz gesagt geht es also hier darum, strategisch zu denken und in die Zukunft zu schauen. Da liegt es ja eigentlich nahe, sich die Expertise der Wissenschaft ins Haus zu holen.
Idealerweise ist sozusagen in beide Richtungen, dass dann die Expertise aus Scripts ins Auswärtige Amt fließt, aber auch gleichzeitig die Forschung von Scripts hier stattfinden kann. So soll es, glaube ich, idealerweise sein.
Im Alltag geht es für Henrik von Hohmeier zum Beispiel um eine normale Referententätigkeit oder dass er Gesprächsunterlagen vorbereitet, Projektskizzen erarbeiten, über Projekte der Zukunft nachdenken und Wissen ins Auswärtige Amt tragen.
Ich gehe auf viele Veranstaltungen, also irgendwelche Vorlesungen oder Workshops, nehme daran teil. Und es geht auch wirklich viel darum, dass man sagt, Wissen, was da draußen ist, hier reinzubringen. Und dann im Haus auch zu verteilen. Also dann schreibt man einfach eine E-Mail und sagt, ah, hier ist was Interessantes, hier ist die interessante Studie, das ist doch mal irgendwie relevant. Das passiert aber zum Beispiel im Auswärtigen Amt relativ viel, also ganz unabhängig von Scripts, dass dann immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, um ihre Studienergebnisse vorzustellen. Und das ist, ja, und auch einfach so ein bisschen den Horizont zu erweitern von vielen Referenten und Referenten, die halt hier auch einfach wirklich sehr viel zu tun haben und nicht immer Zeit haben, jetzt irgendwie die neuesten Studien zu lesen. Und dann ist dann so eine Veranstaltung, so ein kleiner Workshop oder ein super, also ja, für sie einfach auch einfacher und irgendwie besser verdaulich. ich versuche halt immer wieder den Austausch herzustellen, wenn ich merke, wir brauchen jetzt hier irgendwie Expertise im Planungsstab zu einem bestimmten Thema. Und dann gucke ich mal bei Scripts oder wie kann ich da fragen, wer kann mir helfen, wer kann da uns weiterhelfen.
Jetzt haben wir gehört, was eine der drei Stellen im Auswärtigen Amt macht. Dann gibt es da noch den Impact Hub, ein Format, das vor einem knappen Jahr eingerichtet wurde in der Abteilung Stabilisierung. In dieser Abteilung ist die humanitäre Hilfe der Bundesrepublik angesiedelt. Da geht es also um Friedensengagement und Entwicklungshilfe.
Und der Impact Hub soll jetzt untersuchen an bestimmten Beispielen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Sodass wir jetzt nicht Einzelprojekte, aber konkrete Vorhaben in konkreten Ländern daraufhin begleiten, was können wir aus wissenschaftlicher Seite dazu sagen.
Und euch geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Man kann sich so etwas einfach leichter vorstellen, wenn wir uns ein konkretes Beispiel herauspicken.
Also eines der Themen, mit denen wir uns gerade befassen, ist Syrien. Syrien ist eine Nachkriegsgesellschaft, die hatten jahrzehntelang eine brutale Diktatur und dann 10 Jahre Krieg. Und die Gesellschaft ist ethnisch, religiös zerklüftet. Die Konflikte sind ja nicht einfach weg, nur weil der Diktator Assad weg ist. Und jetzt geht es darum, was kann die Bundesrepublik dazu tun, dass die Dinge einigermaßen, also dass erstens Sicherheit herrscht, dass aber andererseits eben auch die Menschen ganz einfach Erziehung, Zugang zu Gesundheitssystemen bis hin zu einfach normales Überleben, dass das funktionieren kann.
Und dann redet Scripts also zum Beispiel mit dem Länderreferat, das im Auswärtigen Amt zuständig ist für Syrien. Und das gibt dann konkrete Aufgaben.
Also ein Thema ist zum Beispiel, was ist vernünftig? Sie haben in Syrien alle möglichen Gebiete, Sie haben die Kurdengebiete, Sie haben die Mehrheit Sunniten, dann haben Sie Drusen, Aleviten und so weiter. Also das ist genau diese Zerklüftung. Ist da ein föderales System, so wie die Bundesrepublik das hat, vernünftig? Oder soll man eher ein wirklich zentralistisches System machen? Und das wurde am Anfang vom Auswärtigen Amt so diskutiert, als sei das entweder oder. Und dann sind wir da reingegangen und haben gesagt, nee, es ist nicht entweder oder. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen von Dezentralisierung. Das ist wirklich jetzt laufendes Verfahren, sage ich gerade. Das ist überhaupt nicht abgeschlossen, das ist mitten im Prozess. Eine Überlegung war, ob man nicht Kompetenzen wirklich auf die lokale Ebene versucht zu verlagern. Das heißt, dass die Bundesregierung vor allem hilft, auf der lokalen Ebene in den Kommunen Dinge aufzubauen, weil das auch die Dinge sind, die die Menschen sofort und vor Ort erleben. Ist ja bei uns genauso. Ja, also wenn vor Ort die Busse nicht fahren, also brauche ich ja nicht sagen, ja, wissen wir ja. Weil wichtig ist in solchen Nachkriegsgesellschaften, dass die Menschen relativ schnell merken, es ändert sich jetzt auch was. Sie haben plötzlich Zugang zu Krankenhäusern und müssen da keine Schutzgelder zahlen, damit sie überhaupt für ihre Kinder eine Gesundheitsversorgung haben. Ja? Das heißt, da muss man relativ schnell was tun. Und das sind so die konkreten Dinge, mit denen wir uns da beschäftigen.
Sie haben gerade gesagt, es geht dann um konkrete Fragestellungen. Das heißt, ich will mir diesen Prozess der Zusammenarbeit vorstellen. Also Sie bekommen eine Frage, gehen wissenschaftlich auf diese Frage ein, also nehmen diese Hausaufgabe mit und bearbeiten das. Dann, wie ist dann der nächste Schritt in der Zusammenarbeit? Dann präsentiert man die Ergebnisse?
Genau, die haben uns konkret den Auftrag gegeben, und das ist auch in Ordnung, einen Dreiseiter, mehr als 3 Seiten lesen die nicht. Ja, das ist auch etwas, was WissenschaftlerInnen erstmal lernen müssen, sich kurz auszudrücken und nicht immer mit Wenn und Aber, sondern sie auch mal Stellung zu beziehen. Also, dass wir einen 3-Seiter, wahrscheinlich wird es dann von unserer Seite doch ein 5-Seiter, aber wir werden sehen, zu diesem Thema zu erstellen. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben im Cluster eine Expertin, die sich in Föderalismusforschung auskennt und die sehr gut weiß, welche unterschiedlichen Formen es gibt. Und die hat jetzt erstmal angefangen, ganz abstrakt, ohne mit Blick auf Syrien, genau das runterzuschreiben und dann zu überlegen, was ist jetzt, wenn du eine Nachkriegsgesellschaft hast, die so ethnisch und religiös zerklüftet ist, wo die Leute gerade über mehr als 10 Jahre einen Krieg hatten und davor eine Diktatur, und zwar eine brutale Diktatur. Welche Art von Föderalismus oder Dezentralisierung kommt da überhaupt in Frage?
Im zweiten Schritt gehen dann die Mitarbeiterinnen raus und reden mit Menschen, suchen neue Erkenntnisse.
Es gibt eine riesige syrische Diaspora in Deutschland und eben auch in Berlin. Und die werden jetzt einfach mal Gespräche führen mit Forscherinnen und Forschern, die eine Ahnung haben über Syrien. Und dann versuchen wir am Ende daraus was zu machen. Das ist aber dann erstmal ein Entwurf. Und der Entwurf geht dann in die Diskussion rein. Und da erhoffe ich mir dann, dass wir Feedback bekommen. Und dann, ob wir das dann überarbeiten oder nicht, aber dann kann das halt ein Input sein, auch in die Politik der Bundesregierung irgendwann. Also das ist jedenfalls so die Arbeitsweise.
Und über was für Zeiträume sprechen wir da?
Wir reden über für uns sind das sehr schnelle Zeiträume, 6 Wochen. Also das ist für Wissenschaftler schon mal sehr schnell. Fürs Auswärtige Amt ist das ewiglich Zeit. Die wollen das am liebsten morgen.
Ich denke mir jetzt auch gerade, wenn jetzt die deutsche Politik, jetzt mal ausgeweitet, und die deutsche Wissenschaft sich einig sind und wissen, hey, so geht das, wir haben uns geeinigt, das ist jetzt der perfekte Weg. Das heißt ja noch lange nicht, dass die Länder das dann auch so sehen.
Absolut nicht. Von außen können sie vergleichsweise wenig machen. Also das haben wir jetzt in über 20 Jahren Engagement in Afghanistan gelernt. Und was kam am Ende raus? Die Taliban haben wieder übernommen. Ja, und man fängt wieder von vorne an. Das heißt, die Einflussmöglichkeiten von außen sind von vornherein begrenzt. Was auch wiederum riesige Zielkonflikte schafft. Weil natürlich die deutsche Öffentlichkeit ein Interesse bzw. ein legitimes Anliegen hat, dass bei diesem ganzen Engagement und bei den ganzen Mitteln, die da reinfließen, auch was bei rauskommt. Und die wollen schnelle Erfolge sehen. Die Erfolge in Syrien werden lange dauern. Das wird dauern. Sie kriegen nicht eine Nachkriegsgesellschaft von heute auf morgen umgesteuert. Vor allem eine, die noch nie demokratisch unterwegs war. Also ich bleibe jetzt immer noch bei Syrien. Ein ungeheurer Druck auch aus der syrischen Zivilgesellschaft, aus der syrischen Diaspora ist zum Beispiel heute, wir wollen unmittelbar Wahlen haben. Wir haben jetzt so lange ohne Demokratie gelebt, wir wollen unmittelbar freie Wahlen haben. Ja, das ist nachvollziehbar, das ist völlig verständlich. Aber als Wissenschaftler muss ich dazu sagen, allgemeine, freie und faire Wahlen sind extrem voraussetzungsvoll. Wer führt die durch? Wie ist gewährleistet, dass jede Stimme irgendwie zählt? Was ist mit Meinungsfreiheit? Was ist mit Versammlungsfreiheit? Medienfreiheit? Das sind ja alles Voraussetzungen dafür, dass sie überhaupt sowas wie freie und allgemeine Wahlen haben. Ich meine, der Herr Putin lässt sich auch alle paar Jahre mal wieder wählen, aber die Wahlen sind weder allgemein noch frei noch fair. Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das heißt, da sind wir auch wieder bei den Zielkonflikten. Einerseits haben die Leute einen berechtigten Anspruch darauf, dass sie endlich mal sagen dürfen, wen sie an der Regierung haben wollen. Aber andererseits braucht das eben auch Zeit, um sicherzugehen, dass die Stimmen auch zählen und dass das auch funktioniert, ne?
Ich frage mich gerade angesichts der aktuellen Nachrichtenlage auch immer, ob und wenn ja, wie man konkret auf Frieden hinwirken kann. Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse?
Also das ist ja sehr kontextspezifisch. Ich könnte jetzt so mit allgemeinen Formeln kommen. Wenn wir stabile Demokratien haben, stabile Demokratien, dann führen die keine Kriege gegeneinander und da herrscht Frieden. Ja, es müssen aber stabile Demokratien sein. Und dafür sind wir natürlich bei Ländern wie Syrien und der Ukraine und so weiter weit, weit, weit von entfernt. Vielleicht die zweite Erkenntnis, gerade in solchen Nachkriegskontexten, die Vorstellung, dass diese Länder so in 10, 20 Jahren alle aussehen wie unsere gemütlichen, also so gemütlich ist Dänemark dann auch wieder nicht, die haben auch ihre Konflikte, also keine Beleidigung der Dänen hier, aber so diese Vorstellung, dass man aus Syrien in 10 Jahren einen entwickelten demokratischen Wohlfahrtsstaat machen kann, der so aussieht wie unsere europäischen Länder bei allen Problemen, die sie haben, das ist natürlich völlig absurd. Und man muss auch überlegen, welche funktionalen Äquivalente hat man eigentlich, für das man so machen will. Ja, also ich sage nur Stichwort Demokratie. Ist parlamentarische Demokratie wirklich die einzige Möglichkeit, die Partizipation, die Mitwirkungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern zu sichern? Gibt es Alternativen? Was kann man sonst noch machen?
Die Sicherheit und die Geheimhaltung, die mit diesem Job einhergeht, die macht es natürlich auch für diesen Podcast ein bisschen schwierig, weil wir über vieles nicht konkret sprechen dürfen. Warum ist das eigentlich so? Wieso ist denn das alles so geheim?
Ich glaube, in dieser Welt, wo es dann einfach mehr Gegner gibt, man kann auch Feinde sagen, manche Menschen sprechen von Feinden, muss man halt noch mehr aufpassen, was sozusagen die zentralen Themen sind, die für die deutsche Außenpolitik relevant sind. Wir haben ja in der Vergangenheit viele Fälle von Spionage gehabt, wo dann einfach ganz viele Dokumente in die Öffentlichkeit gebracht wurden. Und das ist halt einfach nicht gut für die deutsche Außenpolitik. Und deswegen muss man da einfach aufpassen. Und manchmal sind das auch einfach Themen vielleicht, die noch gar nicht auf dem Radar der Öffentlichkeit sind, die vielleicht so in ein paar Jahren mal wichtig sein könnten. Also es gibt auch einen sicheren Raum für die Menschen, die hier arbeiten, auch mal an Dingen zu arbeiten, wo man sich denkt, warum arbeiten die jetzt daran? Aber das gibt halt auch Sicherheit auch und ich glaube, das ist auch wichtig.
Kann man trotzdem über konkrete Projekte der Zusammenarbeit sprechen, zum Beispiel über irgendwas, was schon in der Vergangenheit liegt oder sowas? Geht das?
Ein großes Thema ist ja für uns alle künstliche Intelligenz und das hat auch große Auswirkungen auf die Außenpolitik. Und ich glaube, das ist ein besonders gutes Thema für den Austausch zwischen Wissenschaft und dem Auswärtigen Amt. Also die Menschen lernen ja auch, wie wir alle, irgendwie mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Und da braucht man die Wissenschaft viel, viel mehr. Und das ist so ein bisschen, das ist auch ein Teil meiner Aufgabe hier, einfach Wissenschaftlerinnen hier reinzubringen, die uns helfen, damit über die Implikationen von künstlicher Intelligenz zu sprechen. Da geht es dann zum Beispiel, wie sieht die Zukunft der internationalen Ordnung aus in einer Welt, wo dann die USA und China irgendwie die großen Vorreiter sind, Blick auf künstliche Intelligenz, wo steht da Europa, wie können wir uns besser aufstellen? Das sind also so ordnungspolitische Ordnungsfragen. Das hat natürlich sicherheitspolitische Implikationen. Es verändert den Krieg, sieht man ja auch in der Ukraine. Es hat auch was für Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Sagen, können wir überhaupt wettbewerbsfähig sein, wenn wir nicht die tollsten Sprachen und großen Large Language Modelle haben? Und da ist dann, und das versuche ich zum Beispiel gerade aufzubauen, eine Arbeitsgruppe mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo wir mit denen in Austausch gehen, mehr oder weniger regelmäßig, wo wir einfach die Expertise brauchen hier. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Projekt, wo ich daran arbeite.
Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft gucken, wie wird sich diese Zusammenarbeit im besten Fall entwickeln? Was wünschen Sie sich?
Also ein Wunsch, den ich hätte, der ist an das Auswärtige Amt. Ich verstehe ja, dass man sich mit uns nur eine Stunde treffen kann. Aber es muss nicht sein, dass es nur einmal im Monat passiert, insbesondere dann, wenn wir es mit höchst komplizierten Problemen zu tun haben, dass da mehr Zeit ist für die. Ja, ansonsten finde ich, funktioniert das vergleichsweise gut. Also gelegentlich stelle ich fest, dass ein Gedanke, den wir irgendwo hatten, plötzlich in einer Ministerrede auftaucht. Ja, das kann passieren, ist schön. Aber mir geht es eher um langfristige Wirkung. Eine Sache zum Beispiel, dass diese permanente Orientierung an westlichen Industrieländern aufhört und dass man genauer guckt, was in anderen Weltregionen eigentlich passiert. Dass man sich Chile anguckt, dass man sich anguckt, wie andere Länder in Asien und so weiter mit ähnlichen Problemen umgehen. Das ist bei uns noch zu wenig in der Außenpolitik wirklich drin.
Ich kann gut verstehen, dass es für die Politik von großem Nutzen ist, sich Expertise aus der Forschung ins Haus zu holen. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, was das dann dem Exzellenzcluster Scripts bringt.
Also ich meine, wiederum im besten Fall entdecken wir neue Fragestellungen für uns. Oder wir stellen fest, dass so eine sich aus dem wissenschaftlichen Diskurs ergebende Forschungsrichtung praktisch völlig irrelevant ist. Ja, kann auch passieren. Also wenn es wirklich ein Wissensaustausch ist, muss für uns ja auch was bei rauskommen. Es gibt natürlich in Berlin hunderte von Thinktanks, also Politikberatungsinstitute, deren Mandat es ist, Politikberatung zu treiben. Und wir sind aber Universitäten. Und das ist nochmal ein ganz anderer Diskurs.
Also ich glaube, dass es zum Normalfall wird, dass man nicht nur mit den Thinktanks in Deutschland spricht, sondern auch mit den Universitäten noch viel mehr im Austausch geht. Also dass das einfach viel normaler wird. Und dann finde ich, und das fände ich auch richtig toll, dass es halt so Stellen wie meine und auch andere Stellen, wo es dann vielleicht auch nochmal themenspezifischer wird, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel mehr für eine gewisse Zeit ins Auswärtige Amt oder andere Ministerien bringt, um ihre Expertise reinzubringen und das dann für ein, zwei Jahre zu machen. Vielleicht auch mal in Botschaften, Das wäre, glaube ich, mein Traum für die Zukunft. Auch, dass zum Beispiel Menschen aus der Verwaltung auch in die Wissenschaft mal gehen für eine einige Zeit und dort vielleicht mal lehren oder auch forschen. Ich glaube, das wäre, dass das dann viel mehr zur Normalität wird. Das fände ich irgendwie einfach, ja, das wäre toll.
Ganz klar ist, dass es hier um einen wirklich langfristigen Austausch gehen muss. Es ist eine Verbindung, die sich über Jahre entwickelt. Es muss Vertrauen aufgebaut werden. Man muss sich gegenseitig verstehen lernen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir an dieser Stelle nicht mit jemandem aus dem Auswärtigen Amt, also von der anderen Seite sozusagen, gesprochen haben, wir haben es mehrfach probiert, aber die Termine wurden kurzfristig wieder abgesagt. Verständlich, wenn man jetzt in diesen Gesprächen hört, wie wenig Zeit die Menschen dort haben und dass sie im ständigen Krisenmodus sind. Ich denke, wir haben auch so einen guten Einblick in diese Zusammenarbeit erhalten, oder? Das war's für diese Episode Exzellent erklärt. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Monat wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
70 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert wird. Die Reise geht quer durch die Republik. Genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.